Überall wird hier in Bonn fieberhaft gearbeitet. Gleich neben mir sind vielleicht 4 bis 5 Herren damit beschäftigt, eine 4,50 Meter lange Giraffe hinter einem großen Holzverschlag verschwinden zu lassen. Die erlauchte Versammlung wird hier umrahmt von indischen Elefanten und allen möglichen Skeletten aus der ganzen Welt ihre Versammlungen abhalten können.
Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 368. Stefan Detjen sagt Hallo und auch wir haben die Giraffen im Hauptstadtstudio zur Seite geräumt. Skelette, naja, die gibt's hier nicht. Das, was wir gerade gehört haben, war eine Reportage aus den Anfangszeiten des Grundgesetzes. Von dem Beginn der Arbeit des Parlamentarischen Rats in Bonn 1948, im Herbst war das, in einem naturkundlichen Museum. Im Museum König in Bonn gibt's heute auch noch und da stehen heute auch noch eine Menge Tierskelette drumherum. Aber da begann das, was dann vor 75 Jahren verabschiedet wurde, die Arbeit am Grundgesetz. Und das ist auch das Thema in diesem Politik-Podcast und bei mir ist
Gudula Geuter.
Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes.
Ja, das war Konrad Adenauer an dem Tag, an dem das Grundgesetz verkündet wurde im Parlamentarischen Rat. Das war dann nicht mehr in diesem naturkundlichen Museum, sondern in der Pädagogischen Akademie. So ein bauhausartiges Gebäude verkörperte auch schon so äußerlich den neuen Stil der Bundesrepublik, Moderne des Bauhauses, gewisse Bescheidenheit, die sich da in diesen Gebäuden ausgedrückt hat. Gudula, wir haben in den letzten Tagen gesagt, also das ist jetzt auch für uns schon nicht mehr das erste Grundgesetzjubiläum, das wir feiern und das wir als Journalisten begleiten. Wir haben da beide eine lange Geschichte und enge Beziehung zu dieser Verfassung.
Ich habe vor kurzem festgestellt, dass ich deutlich mehr als die Hälfte meines Lebens mich jetzt etwas intensiver mit diesem Grundgesetz auseinandergesetzt habe. Wir haben das ja beide studiert, waren dann beide auch zu unterschiedlichen Zeiten in Karlsruhe am Sitz des Bundesverfassungsgerichts. Das ist natürlich immer sehr grundgesetzgeprägt und das verlässt einen aber dann natürlich auch nicht, weil eben auch die Berliner Politik, gerade wenn man sich um Rechtspolitik kümmert, vielfach verfassungsrechtlich geprägt ist.
Ja, studiert haben wir beide in München, haben uns, glaube ich, sind dort schon im Studium, wir haben den Weg gelaufen, haben uns dann in Karlsruhe kennengelernt und seitdem, also ich würde für mich jedenfalls sagen, also eine durchaus affektive Beziehung zu diesem Thema. Ich sage manchmal, wenn man ein Staatsorgan lieben könnte, dann wäre es für mich am ehesten das Bundesverfassungsgericht. Auch da so äußerlich dieses Gebäude, dieses Stahl- und Glasgebäude, wo sich so viel ausdrückt von dem Anspruch, der auch hinter diesem Grundgesetz steht. Transparenz, Offenheit für Bürger, kein Zaun drumherum. All das gilt noch bis heute. Und ich habe jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, diese früheren Jubiläen 1999, erinnere mich, da haben wir beide an einer Serie im Deutschlandfunk mitgemacht, wo wir Geschichten aus den damals 50 Jahren des Grundgesetzes erzählt haben. Die eine oder andere können wir vielleicht auch in dem Podcast nochmal erzählen. Aber was mir nochmal aufging, ist, dass das, was auch ich miterzählt habe, immer eigentlich immer so eine positive Erfolgsgeschichte war. Das war auch mein Lebensgefühl als so ein Kind der Westdeutschen Bundesrepublik. Ich bin in Köln, also mit der Straßenbahn ein paar Stationen von diesem Museum König entfernt, aufgewachsen. Und diese ganze Verfassungsgeschichte stand für das, was auch gestern bei dem Staatsakt der Bundespräsident nochmal so ein Wunder genannt hat. Das ist ja immer diese Erzählung, Deutschland liegt in Schutt und Trümmern, hat den Kontinent verwüstet, hat die Juden Europas umgebracht und dann kommen da die Männer und 4 Frauen des Parlamentarischen Rats, schaffen eine wunderbare demokratische Verfassung. Das Land entsteht, steht auf wirtschaftlich, aber dann eben irgendwann auch demokratisch aus Trümmern und Schuld. Und es kommt eine Geschichte, die eigentlich immer besser wird, also sozusagen immer weiter ins Positive sich wendet. Das Land wird demokratisch, setzt sich mit der Verfassung, mit den dunklen Seiten der Geschichte auseinander. Dann kommt die Wiedervereinigung, dann mündet das Ganze ein Europa. Und ich würde sagen, heute, dieses Gefühl ist weg.
Ich weiß nicht, ob es weg ist. Es ist ein anderes Gefühl jetzt. Es ist relativiert. Ich habe dieselbe Westprägung. Ich war in der Uni an Lehrstühlen, die sehr eng verbunden waren mit einem ganz positiven Gefühl zum Grundgesetz. Für mich ist das wichtigste Jubiläum, wenn ich daran denke, aber noch ein früheres als das, was du erzählst mit dem Blick auf die Geschichten, die wir journalistisch dann wiedererzählt haben. Ich denke in diesen Tagen vor allem oft an das 40. Jubiläum und die Zeit drumherum. Das war die Zeit der Wiedervereinigung und damals Diskussionen um das Grundgesetz. Es gab viele Gruppen, die sich Gedanken gemacht haben, wie man die Verfassung besser machen kann. In meinem Fall war das eine sehr kleine Gruppe von Juristinnen, die mich da als Zweit- oder Drittsemester haben mitmachen lassen. Da hat man Entwürfe vor sich gehabt, die kursierten des Runden Tisches der DDR und andere. Für uns alle westgeprägt, alle Grundgesetz geprägt, war die Basis das Grundgesetz. Aber man konnte überlegen, was positiv umgestaltet werden könnte und auch damals gab es schon ganz doll den Ruf, Grundgesetz bewahren. Ich hatte einen Professor, der kam in die Vorlesung, sagte, heute machen wir nicht Vorlesungen, sondern ihr müsst für eure Freiheit kämpfen, ihr müsst für dieses Grundgesetz kämpfen. Also diesen Ruf gab es damals schon auch in Abgrenzung zu viel Veränderung. Aber es gab eben auch eine ganz positive Aufbruchsstimmung, einen ganz positiven Blick auch darauf, dass die Verfassung das aushalten würde. Und der Blick war eben nicht so angstvoll wie jetzt, sondern es war klar, das Grundgesetz ist eine Basis für eine positive Zukunft. Das heißt, das Ergebnis ist ähnlich wie bei dir, aber für mich eben noch mit einer anderen Geschichte verbunden, was sozusagen die Statik des Grundgesetzes betrifft.
Ja, man muss dazu sagen, wir haben beide in München Jura studiert. Also das war in mancher Hinsicht schon weit weg von dem, was jemand erlebt hat, der in der Zeit in Berlin war. Also ich spreche jetzt von der Wiedervereinigungszeit und natürlich noch weiter weg von jemandem, der das in Leipzig,
absolut,
Dresden oder Rostock erlebt hat. Das ist mir auch sehr stark in Erinnerung. Und was man da auch erleben konnte am staatsrechtlichen Seminar in München, da waren Verfassungslehrer wie Rupert Scholz zum Beispiel, der dann später mal Bundesverteidigungsminister geworden ist für die CDU, die auch sozusagen diese ganze westliche Beharrung und auch Überheblichkeit verkörpert haben. Jedenfalls aus Sicht von Ostdeutschen sehe ich heute viel stärker als damals, wie das als Überheblichkeit rüberkommen musste. Und gleichzeitig gab es natürlich gute Gründe zu sagen, dieses Grundgesetz ist eine Erfolgsgeschichte. Es garantiert uns Freiheiten, die wir schätzen sollten. Es ist erkämpft worden in einem harten Ring von Menschen, von Institutionen und das sollten wir nicht leichtfertig zur Disposition stellen einfach und so einfach sagen, kann man ja vielleicht einfach nochmal besser machen. So
genau.
Einfach
ist das nicht. Und dann ist aber eben damals schon die Frage gewesen, geht es nur um ein Ja oder Nein? Und da gab es eben damals auch schon diese angstvolle Verteidigung, wenn wir überhaupt was ändern, dann kommt vielleicht alles ins Rutschen.
Da kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal drauf, was man da eigentlich hätte verändern können. Und interessant ist ja auch die Frage dann, wo in den damaligen Weichenstellungen, vor allen Dingen eben in der Weichenstellung dann die Vereinigung als Beitritt der neu gegründeten Länder in Ostdeutschland zum Grundgesetz zu vollziehen und nicht als Prozess der neuen Verfassungsgebung, was da vielleicht schon angelegt worden ist an Abkehr, an Skepsis, an Missmut, mit denen wir heute konfrontiert sind. Aber vielleicht machen wir am Anfang nochmal so einen Überblick, was eigentlich dieses veränderte Lebensgefühl ist. Und ich würde mal sagen, ich weiß, du siehst auch das, glaube ich, zumindest in Nuancen ein bisschen anders. Ich glaube, am stärksten, auch in der Öffentlichkeit, hat sich das ausgedrückt in einem Satz des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, der in einem Interview gesagt hat, naja, wir müssen uns vielleicht damit abfinden, dass die Phase der liberalen, westlich geprägten Demokratie, über die wir jetzt gesprochen haben, für die das Grundgesetz steht, dass das in der Menschheitsgeschichte nur eine kurze Phase ist. Jetzt habe ich mich gleich daran erinnert, dass ich den gleichen Satz fast wortgleich schon etliche Jahre vorher gehört habe, auch von einem ehemaligen Verfassungsrichter, Dieter Grimm, den wir beide, glaube ich, sehr schätzen, Verfassungsrechtler, Verfassungshistoriker, der mir das gesagt hat, wo ich gedacht habe, verflixt nochmal, das aus dem Munde dieses weltläufigen Menschen mit so viel Kenntnis. Und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, was jetzt, glaube ich, so an so einem Bedrohungsgefühl da ist, was man vielleicht nochmal beschreiben muss. Woher kommt das eigentlich?
Ja, ich glaube, wir sind uns in der Sache da völlig einig und ich stelle mir einfach vor, wie diese Sätze gesprochen werden und ich habe einfach mehr Angst vor Pathos und vor großen Worten, als du das, glaube ich, hast. Und das stelle ich mir bei diesen beiden Personen sehr unterschiedlich vor. In der Sache ist das natürlich etwas, was wir im Moment erleben. Wir erleben eine tatsächliche Erosion des demokratischen Gedankens in unterschiedlichen Facetten und damit auch in unterschiedlicher Intensität und mit unterschiedlichem Pathos zu beschreiben. Und das, denke ich, ist eben auch eine der verschiedenen Bedrohungen, die auch für das Grundgesetz im Moment gelten. Wir haben diese Bedrohung von außen, dass Vorbilder abhanden kommen oder das Negativ ist, neue Vorbilder gibt. Es gibt eben schwierige Entwicklungen in den USA. Das ist vielleicht das, was für Deutschland am prägendsten und am gefährlichsten ist. Es gibt Entwicklungen in Italien mit Plänen für eine Umgestaltung des Staates, die einzelne Akteure in Deutschland nicht daran hindern, das hinzunehmen und zusammenzuarbeiten. Wir haben die bekannten Entwicklungen vorher in Polen mit all den Schwierigkeiten, die das bringt, das jetzt rückabzuwickeln, in Ungarn und so weiter. Wir haben von außen noch ganz andere Bedrohungen. Wir haben zum Beispiel die Einflussnahme, insbesondere durch Russland, auf den innenpolitischen Diskurs. Wir haben überhaupt einen innenpolitischen Diskurs, wo sich die Frage nach dem Vertrauen in die Demokratie stellt. Und wir haben, und ich glaube, das ist ganz wichtig, von innen auch die Problematik und möglicherweise eben die Gefährdung, dass es Überreaktionen des Staates geben kann, was den Schutz dieser Demokratie betrifft. Und das betrifft die Verfassung als liberale Verfassung.
Und das könnten wir jetzt vielleicht in diesem Gespräch mal versuchen zu differenzieren und genauer anzuschauen. Diese, wenn wir das mal so festhalten, drei Entwicklungen, die wir da sehen. Von außen globale Trends, dann Veränderungen, Vertrauen, du hast gesagt Einflussnahme, also Medien gehören da vielleicht dazu. Und dann die Frage, wie gehen wir damit um? Gibt es da überschießende Reaktionen des Staates oder gibt es da Bedrohungen dieser freiheitlichen Verfassungsordnung, die möglicherweise von staatlichen Akteuren selbst ausgehen? Aber schauen wir vielleicht zunächst nochmal auf diese globalen Trends. Du hast die USA genannt. Klar, da steht uns im Augenblick sehr stark vor Augen, wie da eine Demokratie gefährdet ist. Und ich würde jetzt nicht nur Trump nennen. Mich hat auch immer sehr beeindruckt, wie in Amerika der Supreme Court dysfunktional geworden ist. Ein Gericht, auf das, jedenfalls so erinnere ich mich, man im Studium mit großem Respekt immer geschaut hat, Urteile des amerikanischen Supreme Court gelesen hat und dann im Laufe der Zeit immer mehr gesehen hat, dieses Gericht ist im politischen System Amerikas dermaßen polarisiert worden, dass es, naja, vielleicht ist dir das schon wieder pathetisch, aber dass es jedenfalls sehr viel Vertrauen verloren hat, wenn nicht
Das ist mir gar nicht zu pathetisch. Es ist nur von vornherein, hatte es natürlich in seiner Wirkungsmacht eine große Strahlkraft. Aber ich glaube, wir sehen das den Supreme Court unterschiedlich, weil er eben immer eine Summe der Einzelmeinungen war. Und das kann man für besonders liberal oder auch für besonders schwierig halten, für die Meinungsbildung in einer Gesellschaft. Das ist aber ein anderes Gleis. Aber auf jeden Fall haben wir durch eine gesellschaftliche Polarisierung etwas, das sich widerspiegelt, jetzt eben in der Besetzung des Supreme Court in einer Art der Polarisierung, die eben dieses Gericht zum Teil lähmt oder auf jeden Fall die Arbeit wesentlich erschwert.
Und ich glaube, was die USA angeht, gehört damit dazu, dass die USA natürlich also mindestens ein Pate der demokratischen Entwicklung Deutschland ist. Ich glaube, ich habe das gestern im Kommentar bei uns gesagt, dass man den Beitrag des Grundgesetzes zur Stabilität der Bundesrepublik, zur demokratischen Entwicklung schätzen, aber auch nicht überschätzen soll. Und dass da natürlich eine große Rolle spielte, auch die geopolitischen Einflüsse, dass da eben Westalliierte waren, die wollten, dass hier nicht nur ein demokratischer Staat entsteht, sondern dass hier auch ein künftiger, stabiler Verbündeter im System, im ost-westlichen Systemwettbewerb, im sich abzeichnenden Kalten Krieg entsteht. Das gehörte ganz maßgeblich mit dazu. Und ich glaube, es sind ganze Generationen in Deutschland geprägt worden davon, durch Schüleraustausch, Studentenaustausch, politische Beziehungen, dass die USA eben sozusagen nicht nur militärisch, sondern auch demokratisch so eine Art Schutzmacht sind, ein Vorbild sind. Und das sehen wir eben. Das kann kaputt gehen. Das ist nicht garantiert, dass das so ist. Auch wenn man die USA anschaut, natürlich sehen muss, wie auch die Spaltungen, die wir da jetzt sehen, seit dem Bürgerkrieg angelegt sind in diesem Land.
Ja, die sich aber dann eben unterschiedlich ausgedrückt haben. Und das Beispiel USA zeigt aber meines Erachtens eben auch die Grenzen einer Verfassung. Das ist ja heute auch den Blick, den man auf die Weimarer Verfassung hat, im Gegensatz zur Geschichtsschreibung noch vor ein paar Jahren, dass man eben sagt, es ist nicht die Verfassung, die sich bewährt oder nicht, sondern es ist eine Gesellschaft in einer Verfassung, die sich bewährt oder nicht. Und das ist eben auch etwas, was man in den USA gerade sehen kann, dass auch eine Verfassung, die über lange, lange Zeit funktioniert hat, dann an ihre Grenzen gerät, wenn die Gesellschaft nicht mehr einheitlich mit einem ähnlichen Bild dahinter steht und dass diese Polarisierung eben auch nicht mehr sozusagen gebändigt werden kann durch eine Verfassung, die eben nur den Rahmen geben kann.
Und in den USA führt das jedenfalls in Teilen der Öffentlichkeit, der demokratisch systemtragenden Öffentlichkeit, wirklich nach meinem Eindruck fast zu einer Art Panikstimmung. Also wenn du da in den Buchladen gehst, da hast du ganze Büchertische voll von so einer demokratischen Doomsday-Literatur, fing an damals mit Seeblatt, How Democracies Die, und das zieht sich fort bis in die Gegenwart. Also die Sorge im Augenblick, steht die amerikanische Demokratie auf dem Spiel, mit allen Ausstrahlungswirkungen, die das dann in die Welt hat, weil die USA nun mal die wichtigste, jedenfalls wichtigste demokratische Ordnungsmacht in der Welt sind. Und ich glaube, wir haben eben über die Entwicklungen in Europa gesprochen, das Italien, Polen, Ungarn genannt, die muss man natürlich nennen. Aber global, glaube ich, ist es ganz wichtig, da muss man dann auch China nennen, dass wir eben nicht demokratische Systeme sehen, die einen Test bestanden haben. Über lange Zeit hat man auf eine Entwicklung wie China geschaut, dass diesen Weg geht, einerseits sich wirtschaftlich zu öffnen, einen Turbokapitalismus zum Teil im Land zu betreiben, der schwindelerregend ist, und gleichzeitig das nicht-demokratische System der Einparteiendiktatur beizubehalten. Und bis jetzt funktioniert das. Und das hat eine weltweite Attraktion. Und deshalb gibt es weltweit global eben Vorbilder. China, Russland für viele nach wie vor auch. Die Türkei, Länder, die diesen Weg der Illiberalität, der autoritären Herrschaft oder der illiberalen Demokratie gehen.
Ja, das ist sicherlich global, sind das ganz wesentliche Einflussgeber. Mir ging es jetzt mehr um den Einfluss auch auf die, oder um die Vorbildfunktion auch für die deutsche Diskussion. Und da, so wichtig China sein mag im internationalen Kontext, würde ich China weit hinter den USA, aber selbst hinter der europäischen Entwicklung
sehen. Naja, nur um das nochmal global zu sehen. Kürzlich hat die Bertelsmann Stiftung, die machen immer einen globalen Demokratieindex, Bertelsmann Transformation Index heißt der. Die haben den kürzlich vorgestellt und haben gesagt, seit 20 Jahren, seitdem die das angefangen haben, hat es nicht mehr so wenige Demokratien gegeben. Nur als Zahlen nochmal, allein in den letzten 2 Jahren in 25 Ländern weltweit weniger freie und faire Wahlen. In 32 Staaten Einschränkungen der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, in 39 Staaten Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit. Also das ist ein machtvoller, globaler Trend, den wir da gerade sehen. Vielleicht sollten wir jetzt aber auch mal nach innen schauen, was wir da sehen. Da ist natürlich, und auch das beherrscht diese Stimmungslagen, das beherrscht auch die Reden. Du hast die gestern besonders verfolgt bei dem Staatsakt, bei diesem Fest hier, wenn wir rausschauen, bei uns auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude. Und das verbindet sich dann sofort mit dem Thema die AfD, der Erfolg der AfD. Das bedroht unsere Demokratie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin unsicher, ob das die jedenfalls allein richtige Analyse ist. Aber reden wir vielleicht zunächst mal darüber.
Es ist sicherlich eine Bedrohung. Ich glaube, das kann man auch nicht negieren. Ich weiß nur nicht, ob diese Fixierung, die eben diesen sehr angstvollen Blick dann auch prägt, die Sache weiterbringt. Und die Frage ist eben dann auch, wie man damit umgeht und welche Folgen man daraus zieht. Ich glaube, man kann nicht negieren, dass die AfD in vielen Grundpositionen Schwierigkeiten mit dem haben, was wir als liberale Demokratie begreifen. Für das Grundgesetz halte ich für die eigentliche Gefahr dahinter nicht die Partei, sondern eben die Frage, wie breit eine solche Vorstellung von einer liberalen Demokratie tatsächlich in der Bevölkerung verankert ist.
Naja, die Partei muss man natürlich allein deswegen jetzt ernst nehmen, weil wir im Herbst dann die Wahlen in Ostdeutschland haben, in Sachsen und in Thüringen, wo es sich abzeichnet, dass das zunächst mal die stärkste Partei sein könnte mit allen Folgen. Ob die dann tatsächlich im Worst Case an die Regierung kommen können, ist nochmal was anderes. Aber wir sehen was, was wir vorher in der Geschichte der Bundesrepublik so noch nicht gesehen haben, dass eine extreme, radikale Partei zur Mehrheitspartei wird.
Das heißt, hier geht es jetzt um die Frage der institutionellen Gefährdung auch.
Naja, aller Gefährdungen, die damit verbunden sein können, die Machtmittel, die eine solche Partei dann in der Hand hat, und da haben wir ja auch hier im Podcast schon drüber gesprochen, von Wahlverfahren bis zur Kündigung von Rundfunkstaatsverträgen, Besetzung von Posten und so weiter, alles das ist damit auf einmal zu einer Realität geworden, die wir so in diesem Land bisher noch nicht hatten.
Und das ist auf jeden Fall etwas, über das man sich Gedanken machen muss. Nicht, weil man da jetzt irgendwie gerade eine Partei beschneiden wollte, sondern weil man sich einfach insgesamt nochmal angucken muss, wie fest das Gebäude ist, das die Demokratie trägt. Und das ist ja etwas, das auf ganz unterschiedlichen Ebenen derzeit auch passiert. Unter anderem gibt es einen ganz umfangreichen Bericht des Bundesrates. Wir hatten, du hast es eben angesprochen, in einem früheren Podcast ja eine Frage schon mal intensiv behandelt, nämlich die Frage, was passiert eigentlich möglicherweise mit dem Bundesverfassungsgericht? Das ist eben wichtig, nicht nur, weil das irgendwie ein Gericht ist, das auch prägend ist, sondern weil es sozusagen der letzte Anker ist, der alle anderen Entwicklungen nochmal auffangen kann.
Zur Erklärung, also das ist die Frage, die jetzt auch politisch diskutiert wird, dass man festgestellt hat, eine Institution wie das Verfassungsgericht ist in wesentlichen Teilen, was zum Beispiel Richterwahl angeht, bestimmte Verfahrensfragen geht, in einem einfachen Gesetz geändert, das mit einer einfachen Mehrheit geändert werden könnte. Und deswegen zeichnet sich jetzt die Einigung der Parteien ab, dass man dort bestimmte Dinge, das betrifft diese Fragen Richterwahl unter anderem, im Grundgesetz absichern will.
Wie das für alle anderen Verfassungsinstitutionen auch schon der Fall ist. Das ist, wenn man so will, eben auch die Korrektur einer historischen Entwicklung, die sich jetzt sozusagen zufällig im Grundgesetz so findet, dass eben ein Verfassungsorgan, weil es das letzte Verfassungsorgan ist, weil es auch eines ist, auf das man sich vorher nicht genau in der Form einigen konnte, dass man jetzt nochmal absichern müsste. Es gibt aber auch andere Punkte. Wir hatten damals in dem Podcast ganz intensiv ja auch schon gesprochen über Thüringen, über die Frage, wie da die Landesverfassung möglicherweise Lücken bergen kann. Und so gibt es eben ähnliche Fragen auch auf kommunaler Ebene und so weiter. Also das guckt man sich gerade an und das ist auch sicherlich richtig, das anzugucken, nicht im Sinn einer Versteinerung, sondern um sich einfach bewusst zu machen, welche Grundelemente will ich in einer bestimmten Art einfach abgesichert haben.
Ja, und das ist ja dann eine Reaktion darauf, dass wir wissen, wie das eigentlich funktioniert, wenn illiberale Parteien an die Macht kommen. Denn da gibt's, und das ist wieder ein Ergebnis der globalen Beobachtung, da gibt's ein Drehbuch. Die gehen eben an Verfassungsgerichte, die gehen an Medien, die gehen an Wissenschaft und Kulturinstitutionen ran, um einen Staat dann zu verändern. Vielleicht an der Stelle schon mal der Hinweis, weil wir jetzt über Thüringen gesprochen haben. Wir sind ja mit dem Politik-Podcast in Jena demnächst am 3. Juni. Da sind wir dort zu Gast, sprechen intensiv über Thüringen und auf unserer Deutschlandradio Homepage kann man sich da auch noch anmelden. Also wir freuen uns, wenn wir da viele Hörerinnen und Hörer sehen.
Aus meiner Sicht sind die Fragen zum Grundgesetz, die derzeit diskutiert werden, schon aufs Inland bezogen. Wir waren jetzt sehr viel im globalen Kontext unterwegs und ich sehe da vor allem neben dieser Frage der Absicherung, die viel diskutiert wird, sehe ich vor allem zwei Fragen, über die man sich einfach klar werden muss und wo man vielleicht auch Entscheidungen treffen muss oder zumindest ein Gefühl für entwickeln muss. Und das eine ist diese Frage, die wir eben schon angesprochen hatten, dass es möglicherweise illiberale Entwicklungen gibt in der Bundesrepublik selbst. Und das andere ist eben eine sehr deutsche Frage. Und das ist die Frage des Vertrauens in die Verfassung. Und das ist diese Ost-West-Frage. Vielleicht wollen wir die beiden Fragen noch mal näher angucken.
Na, fangen wir an vielleicht mal mit dem, was du als illiberale Entwicklung nennst. Und das müsstest du dann gleich auch noch mal erklären, was du da siehst. Ich sehe auch Dinge. Ich denke da manchmal an ein interessantes Zitat von einem, noch mal global, an einen amerikanischen Verfassungsrichter, der hieß Potter Stewart und hat 1964 in einer Entscheidung des amerikanischen Verfassungsgerichts, in der es um Obscenity, also um Pornografie ging, geschrieben, als Jurist kann er nicht definieren, was Pornografie ist, aber wenn er es sieht, dann weiß er sofort. Und der bulgarische Politikwissenschaftler und Autor Ivan Krastev hat das neulich bei einer Veranstaltung, wo auch der Bundeskanzler dabei war, auf diese Veränderungen von Demokratie abgewandelt und hat gesagt, man kann eigentlich leicht definieren, was Abbau von Demokratie ist und was Demokratie ist, aber wenn es tatsächlich abgebaut ist, dann sieht man es nicht, dann sehen es viele nicht.
Was meinst du damit jetzt bezogen auf Deutschland mit?
Das glaube ich, wenn wir darüber sprechen, wo sehen wir eigentlich hier diese illiberalen Tendenzen? Und du hast gerade gesprochen von Überreaktionen des Staates am Anfang, dass das möglicherweise von vielen noch gar nicht so wahrgenommen wird oder streitig gestellt wird.
Ich glaube, es gibt zwei Entwicklungen, die eng miteinander zusammenhängen. Das eine sind konkrete einzelne Entscheidungen, die man, wenn man so will, als Bedrohung sehen kann. Das sind vielleicht bestimmte Verbote, die zum Schutz der Verfassung zu Recht oder Unrecht gefällt haben, die muss man aufmerksam bewerten. Da geht es, man denkt natürlich erstmal immer an Rechtsextremismus, aber es geht in diesen Tagen sehr stark um den Umgang mit pro-palästinensischen Meinungen. Und wir haben den Hintergrund und den Ausgangspunkt in letzter Zeit von Corona, wo das eindeutig so war, dass der Staat erstmal überreagiert hat. Und wir brauchten die erste größere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die erstmal klargemacht hat, natürlich darf man demonstrieren. Wenn es gerade um die Frage der Demonstrationsfreiheit geht, kann man nicht voll sozusagen den Corona-Schutz dagegen halten. Relevant ist das heute noch, weil sich, glaube ich, da etwas verschoben hat. Weil sich für viele und in der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung und vielleicht auch für staatliche Akteure die Frage verschoben hat, wie hart kann ich eigentlich reingehen, wenn es um Demonstrationsrecht geht, wenn es um das geht, was an absurden Meinungen vielleicht auch vertreten wird. Ab wann sage ich, diese absurde Meinung lasse ich nicht mehr zu? Das ist eine Bedrohung, die wir, glaube ich, gerade haben.
Also da würdest du eine Linie ziehen, die bei der Covid-Diskussion anfängt und dann bei den palästinensischen Demonstrationen endet. Das finde ich ist ein interessanter Gedanke. Also in der Tat war es ja so, dass sozusagen pünktlich zum Verfassungsjubiläum, quasi zeitgleich, während hier die Grundgesetzfeier stattfindet und die Freiheitsrechte des Grundgesetzes gepriesen wird, an der Humboldt-Universität eine Besetzung eines Instituts von pro-palästinensischen Demonstranten stattfindet und am Abend dann der regierende Bürgermeister anordnet, gegen den Willen der Universitätspräsidentin, dass das mit einem massiven Polizeieinsatz geräumt wird. Das ist ja die Diskussion, die wir jetzt sozusagen erleben
hier. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn man in so konkrete Einzelfälle geht. Es war eine Besetzung, das ist was anderes als eine Demo auf dem Unigelände, wie wir das vorher hatten. Also ich will den Einzelfall gar nicht bewerten. Nur wir hatten hier erstmal, und das war natürlich in einer Zeit, vielleicht auch wie am Anfang von Corona, fast schon einer staatlichen Überforderung oder einer Überforderung der Entscheidungsträger, eben gerade auch nach diesem Angriff auf Israel. Aber wir hatten da zum Teil Palästinensertücher, die als Argument benutzt wurden gegen Demonstrationen. Wir hatten pro-palästinensische Parolen. Und ich rede jetzt noch nicht über die Parole From the River to the Sea, weil das eine eigene Geschichte hat. Aber dass allgemein pro-palästinensische Parolen Gründe waren gegen Demonstrationen. Und da glaube ich, stand eben dahinter nicht nur das absolute Erschrecken über das, was man aus Israel gesehen hat, sondern stand auch die Gewöhnung, dass man halt sagt, nö, die Demonstration ist verboten. Was vorher so ungewöhnlich war vor Corona, dass da möglicherweise es auch gesellschaftlich eine andere Reaktion drauf gegeben hätte. Nur das meine ich mit der Linie.
Es ist ja die interessante Frage, was da verhandelt wird an grundsätzlichem Demokratieverständnis oder anderen Fragen. Ich glaube ja, dass in der Diskussion, die wir jetzt erleben im Zeichen des Nahostkonflikts, auch etwas dahinter steht, verhandelt wird letztlich in unserer Gesellschaft, was eine sehr grundsätzliche und verfassungsrelevante Frage ist, nämlich wie wir es mit Minderheiten halten in unserem Land. Also wie weit wenden wir uns dem zu? Und dazu eignet sich dieser ganze Nahostkonflikt auch mit dem Konflikt, der in Israel ausgetragen wird, natürlich in einer Art paradigmatischen Weise. Wie kannst du mit Minderheiten umgehen? Wie kannst du gegen sie vorgehen? In der extremsten Form, in dem, was wir in Israel erleben, also kannst du einen als jüdisch definierten Staat mit Mitteln der Okkupation, der Besatzung, der Trennung von Ethnien erhalten und durchsetzen. Sozusagen in einer anderen Weise, aber in einem Zusammenhang, glaube ich, ist das etwas, was wir hier in Deutschland zurzeit aushandeln und wo dann eben der Umgang mit solchen Demonstrationen eine Rolle spielt, wo aber auch eben Begriffe wie Leitkultur, wie Staatsraison eine Rolle spielen.
Ja, aber ich würde hier Minderheiten weit definieren. Wir hatten diese Diskussion vor einigen Jahrzehnten in der Frage, wann muss eine Stadt ihre Stadthalle der NPD geben? Und das war damals auch eine Minderheit. Ich würde das also nicht auf Ethnien beschränken, sondern es ist die Frage, wie weit wir Meinungen, die wir auch vielleicht scheußlich finden und nicht haben wollen, wie weit wir die als Gesellschaft aushalten. Und es hat gestern zum Grundgesetzjubiläum bei den Grünen in der Fraktion eine Veranstaltung gegeben, wo auch eine, deswegen war sie mit dabei, von den Grünen benannte Verfassungsrichterin mit dabei war, Astrid Wall-Rabenstein, die aber natürlich nicht jetzt irgendwie Teil der Fraktion ist oder so, die zu diesen Fragen auch von Entscheidungen, die man eigentlich demokratieschützend meint, das Folgende gesagt hat.
Da sind wir immer, und das ist das Problem, in einem Zielkonflikt. Das ist nie frei. Also wenn wir eine bestimmte Meinung verbieten, weil wir sagen, sie ist zum Beispiel antisemitisch, volksverhetzend, dann verbieten wir eine Meinung. Und das ist ein Konflikt für uns, weil wir Meinungsfreiheit hochhalten. Und so geht das mit allen anderen Punkten. Das heißt, wir können nicht anders als da in einer schwierigen Situation eine Entscheidung treffen. Das Grundgesetz hat, und das ist dann der Punkt, gesagt, in dieser schwierigen Situation, die immer schwierig bleibt und wo man sozusagen nur noch zwischen Übeln wählen kann, soll die Demokratie wehrhaft sein. Und das ist eine wiederum für die Demokratie sehr harte Entscheidung, weil es erzwingt, in bestimmten Situationen eben etwas zu tun, was eigentlich nicht dem Ideal entspricht.
Und das war etwas, was eben interessanterweise auch bei den Grünen dann durchaus bei Einzelnen, also durchaus auch Zustimmung, aber teilweise auch zu Verwunderung und Abwehr geführt hat. Weil es eben schon, und das ist, glaube ich, etwas, was wir wieder lernen müssen, diese Liberalität der Verfassung, weil es eben vielfach wirklich die Vorstellung gibt, wenn man das Böse abwehrt, dann tut man Gutes.
Ja, und diese höheren Ziele, die spielen ja in diesen Diskussionen immer wieder eine Rolle. Wenn wir uns anschauen, wie Orbán in Ungarn die Demokratie abgebaut hat, dann hat er das getan im Namen der tausendjährigen Geschichte des ungarischen Volkes, der Reinheit dieses Volkes, die nicht durch Migration verändert werden soll. Aber er hat es auch immer getan im Namen der Demokratie, die eben als eine Mehrheitsdemokratie verstanden wird. Und ich glaube, das ist eines der Bindeglieder dieser ganzen Bewegung, dass auch die AfD ja sagt, wir sind die eigentliche demokratische Partei. Dass Trump sagt, ich bin der eigentliche Demokrat gegen diese Eliten. Ich vertrete die eigentliche Mehrheit des Volkes. Und die Idee des Grundgesetzes, aber die Idee von Demokratie schlechthin, ist natürlich, dass Minderheiten geschützt werden, nicht nur, weil sie Schutz verdienen, weil das zu einer vielfältigen Gesellschaft dazugehört, sondern weil essentiell zur Demokratie dazugehört, dass Minderheiten auch die Mehrheit werden können.
Genau, das hat zwei Elemente, dieses, ich schütze die Demokratie, weil ich die eigentliche Mehrheit bin. Das eine ist einfach die Behauptung, man wäre die Mehrheit. Dieses sich aneignen von wir sind das Volk und das, was eben ein Gegenstand des Populismus ist. Die andere Schwierigkeit ist aber, wenn man wirklich die Mehrheit hat, dann zu glauben, man könne durchregieren und nicht zu akzeptieren, dass eben ganz essentieller Teil der Demokratie ist ein Minderheitenschutz, der auch nicht nur Minderheiten einfach irgendwie so lässt, sondern der sie wirklich gewähren lässt. Da haben wir dann eine Strafrechtsgrenze, da haben wir irgendwann die wehrhafte Demokratie, aber die erstmal man gewähren lassen muss, weil das Spiel der demokratischen Kräfte eben ermöglichen muss, dass diese vorherigen Minderheiten sich auch wieder durchsetzen. Und das ist eben Wesen der Demokratie.
Und dieses Verhältnis von Mehrheiten und Minderheiten verändert sich natürlich auch das wieder global durch Migrationsbewegungen. Gesellschaften, Demografien verändern sich in einer dramatischen Weise. Und das ist eine Frage, die sich an Verfassungen stellt. Wie weit halten die das aus? Wie weit sind die dafür gemacht? Lass uns das nochmal versuchen, konkret zu machen, Gudula, worüber wir jetzt sprechen. Und du hast gerade eben schon erwähnt, dass man das ja an bestimmten Beispielen dann durchexerzieren kann. Du hast eben diese Parole From the River to the Sea genannt.
Ja, und da haben wir eine Entwicklung, die einzelnen Rechtswissenschaftlern aufgefallen ist, die aber insgesamt erstaunlich wenig Echo hatte. Wir hatten ein Verbot von konkreten Organisationen, Hamas, Samidun, in Deutschland. Und in dem Text steht drin, dass eine Parole und damit mit verboten diese Parole ist. Es ist tatsächlich
diese
eben
Parole,
so.
Diese Parole, und jetzt gebe ich mal, auch das haben wir ja ausgiebig diskutiert in dem Politik-Podcast mit Wladimir Balzer und Sebastian Engelbrecht. Und ich gebe jetzt mal die Position von Sebastian wieder, der ich widersprochen habe, der gesagt hat, das ist eine Parole, die ist eindeutig ein Vernichtungsaufruf. Da kann es keine andere Antwort geben drauf als verboten. Position Sebastian.
Und es gibt eine andere Position, die sagt, es hängt vom Kontext ab, was diese Parole meint. Nämlich, wenn man sagt, from the river to the sea, Palestine must be free, dann kann man damit in bestimmten Situationen eben auch meinen, es muss allgemein Freiheit herrschen. Und das muss kein palästinensischer Staat sein, der Israel eliminiert. Geschenkt, so oder so, die Frage ist, wer entscheidet das? Ja. Und normalerweise ist es eben so, dass das Gericht entscheiden. Wir hatten jetzt gerade hier den Fall Höcke. die Parole Alles für Deutschland, wo ein Gericht lange, lange darüber verhandelt hat, ob das eine SA-Parole ist, obwohl das vorher schon ein anderes Gericht vor einigen Jahren festgestellt hatte. Wir hatten bei dieser Parole From the River to the Sea unterschiedliche Gerichtsentscheidungen, möglicherweise weil der Kontext unterschiedlich war. Und es ist eben sehr ungewöhnlich, dass für Parolen festgelegt wird, ohne Beteiligung des demokratischen Gesetzgebers, sondern in der Verbotsentscheidung, die erstmal rein exekutivisch ist, aus dem Bundesinnenministerium, was gesagt werden darf und was nicht. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage dieser konkreten Parole, sondern das ist eben die Frage, wie weit fällt das überhaupt auf, wenn sowas passiert? Und welche Gefahren könnten damit auch verbunden sein? Wollen wir, dass ein Landesinnenminister, falls es den in Thüringen jemals geben sollte, von der AfD sagen kann, was gesagt werden darf und was nicht? Das ja, ist so ein konkreter Fall einer solchen Entwicklung, wo ich die Warnlampen weniger deutlich sehe, die als Echo kommen, als das vielleicht vorher der Fall gewesen wäre.
In der Gesellschaft weniger. Nun haben wir ja die Stimmen, wir hatten ja gerade in dieser Woche eine Pressekonferenz hier in der Bundespressekonferenz, wo Wissenschaftler aufgetreten sind und genau bei diesem Thema gesagt haben, Vorsicht, da sind illiberale Entwicklungen, wenn es um solche Demonstrationsverbote oder Polizeieinsätze an Hochschulen geht. Aber das Ganze hängt natürlich damit zusammen, dass wir eben sozusagen diese übergeordneten Ziele haben. Kampf gegen den Antisemitismus. Niemand würde da widersprechen. Es ist ein massives Problem in unserer Gesellschaft. Und dann sozusagen werden unter dieser Überschrift werden Mittel gewählt, wo wir jetzt an der Stelle sagen, Vorsicht, die sind illiberal. Die kommen aus dem Instrumentenkasten, den wir auch im Einsatz sehen bei illiberalen und autoritären Demokratien, etwa in Osteuropa. Das Gleiche gilt natürlich insgesamt für das Thema Demokratie. Vielleicht müssen wir auch darüber nochmal reden, über das, was unter dem Thema Demokratiefördergesetz verhandelt wird. Jeder will Demokratie fördern. Und auch da sehen wir ein Gesetz aus dem Bundesinnenministerium, das hast du dir genau angeschaut, wo auch wieder solche Instrumente drin sind.
Das ist vor allem Familie in Zusammenarbeit mit Bundesinnenministerium und das ist was anderes. Das ist was anderes als diese Frage der Verbote oder der harten, sozusagen wehrhafte Demokratieentscheidung.
Sozusagen der Anspruch, wir müssen jetzt was tun, um Demokratie zu fördern.
Ja.
Und jeder würde zunächst mal sagen, ja, da müssen wir was tun.
Und zum Teil ist das auch ganz klar Auftrag des Grundgesetzes. Wenn wir über harte Aussteigerprogramme reden, da gibt es Dinge von Aussteigerprogramme Rechtsextremismus, von islamistischen Bewegungen, Aussteigerprogramme. Das ist natürlich eine Art der Demokratieförderung, sowas zu fördern. Und da braucht es eine neue Grundlage für, weil das bisher immer nur projektbezogen sein kann, weil die Leute keine festen Arbeitsverträge haben, sich hangeln von, wenn es nicht irgendwie andere Auffangmöglichkeiten gibt, sich hangeln von Vertrag zu Vertrag. Und es ist völlig richtig, das zu verstetigen. Und das ist der Sinn dieses Demokratiefördergesetzes. Gleichzeitig aber werden völlig andere Sachen auch damit gefördert, die eine Idee der Demokratie fördern sollen, die vielleicht gar nicht alle teilen.
Beispiel,
Zitate Lisa Paus. Wir wollen dem Umstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle vorkommt. Oder kurz danach, viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was gerade noch so unter die Meinungsfreiheit fällt. Da gibt es dann als Programme eben zum Beispiel die Meldestellen für Dinge, die man echt nicht will, die auch irgendwie doof sind. Aber ist das Demokratieförderung, also wenn wir unterhalb der Strafbarkeitsstelle sind?
Für Antifeminismus.
Zum Beispiel.
Stiftung. Ja. Antonio Amadeo Stiftung, die sich auch im Kampf gegen Antisemitismus engagiert, richtet eine Meldestelle gegen Antifeminismus ein. Und da ist dann wieder eine Parallele, weil es diese gleiche Art von sozusagen privat organisierten Meldestellen auch im Bereich des Antisemitismus, wo ich sagen würde, da ist auch eine problematische Vermischung. Da wird also sozusagen die Herrschaft über einen Begriff in private Institutionen delegiert, die das tun, aber dann in eine Vermischung kommen mit Staatsfunktionen. Der Staat kommt dann danach und sagt, aha, da wird Antifeminismus festgestellt, da müssen wir jetzt agieren. Da wird Antisemitismus festgestellt und da müssen wir reagieren. Und die Frage aber, was eigentlich darunter fällt, du eben erklärt hast, eigentlich müssen das Gerichte sehr genau definieren. Das ist auf einmal in der Hand von privaten Vereinen, die da ihre eigenen Definitionen machen. Und dann finden sich auf einmal Leute auf der Anklagebank der Antisemitismus-Beobachtungsstelle oder der Antifeminismus-Beobachtungsstelle.
Oder eben anders. Also klar ist es, wenn wir bei der Strafbarkeit sind. Klar ist es auch, wenn wir beim klar verfassungsfeindlichen Agieren von Gruppen und dann eben zum Beispiel den Aussteigerprogrammen sind. Die Frage aber unterhalb der Strafbarkeitsschwelle, das müssen ja auch nicht Gerichte entscheiden, sondern das ist einfach die Frage, wie stelle ich mir meine Demokratie vor? Und da gibt es eben vielleicht unterschiedliche Vorstellungen und da braucht es unbedingt den Austausch der Meinungen und auch einen sehr streitigen Austausch der Meinungen. Dafür muss gekämpft werden. Die Frage ist nur, wie weit ist das wirklich Sache des Staates, da konkret Einfluss zu nehmen? Und das ist jetzt schwierig unter der Überschrift illiberale Entwicklung. Das ist nur eben eine ähnliche Entwicklung, dass es eine staatliche Vorstellung gibt, wie die Demokratie man sich wünscht. Und man sich einfach nur genau angucken muss, wo man es da richtig findet, die Grenze zu ziehen. Und das kann man sicherlich unterschiedlich sehen. Das war eben auch gestern bei den Grünen sehr interessant, dass auf der einen Seite es eben sehr diese Verteidigung der Meinungsfreiheit gab und auf der anderen Seite Leute gab, die gesagt haben, es gibt hier einfach bestimmte Orte im Osten, das waren jetzt dort die Beispiele, wo wir einfach Angst haben und wo man einfach gegen diese Entwicklung der Meinung vorgehen muss. Was ich sagen will, ist, man muss nur wirklich genau hingucken, wo man welche Instrumente sich bedient und nicht für gegeben ansehen, dass der Staat definiert, welche Meinungen okay sind und welche nicht.
Dann ist die Frage, die sich vielleicht auch im Zeichen dieses 75. Geburtstag des Grundgesetzes stellt, inwieweit dem, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, was diese Verfassung an Instrumenten, an Regeln, an Rechtsprechung, an Verfahren bereithält, inwieweit es dir erlaubt, darauf zu vertrauen, dass man mit diesem Instrumentarium auch im Angesicht der jetzigen Herausforderungen zurechtkommt. Und das scheint mir eines der Themen zu sein, dass wir auf einmal nicht mehr sicher sind, können wir dem vertrauen.
Und da hatten wir ja aus unseren Vorerfahrungen erzählt, dass das eigentlich mal nicht so sehr in Frage stand. Das war aber eben ein auch sehr westlich geprägtes Bild von dem, was damals noch eine völlig normale Bezeichnung des Verfassungspatriotismus war. Darüber waren sich sehr viele einig. Und vieles an der Verfassungsgeschichtsschreibung seitdem ist auch immer sehr westdeutsch geblieben. Und ich fand es auch gestern in dem Festakt interessant, wie Frank-Walter Steinmeier sich bemüht hat, den Bogen in den Osten zu schlagen, dass das doch auch eine gemeinsame Geschichte ist, dafür aber in die Wurzeln der Liberalität gehen musste, um auch den Osten mit einzubeziehen. Und wenn wir bei der Strahlkraft sind und wenn wir bei der Akzeptanz der Verfassung sind, dann ist es eben einfach so. Und das glaube ich, ist in diesen Tagen eben auch besonders wichtig und ist ja auch eine der großen Diskussionen, die wir gerade haben, dass die Akzeptanz im Osten geringer ist. Es ist wohl so, ich weiß nicht, wie weit sich die Studien genau vergleichen lassen, aber dass die Akzeptanz zunimmt. Es ist nur immer noch so, dass die Aussage, das Grundgesetz hat sich bewährt, im Westen, ich glaube, 87% unterschreiben würden und im Osten 68, also so in etwa die Zahlen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das hat eben sicherlich Gründe einfach in sowas wie dem persönlichen Erleben, dass Leute, die nicht aufgewachsen sind mit dieser Verfassung, eben vielleicht anderes damit verbinden. Es hat vielleicht aber auch mit der Art zu tun, in der diese Verfassung in Ostdeutschland Geltung bekommen hat.
Und damit meinst du jetzt eben nicht über eine neue Verfassungsgebung, ja, nicht über das, was die runden Tische wollten, ja, die Vereinigung als einen gemeinsamen neuen Prozess der Verfassungsgebung zu vollziehen. Hätte das geholfen, würde man heute sagen, ja, wir hätten zum Beispiel eine Volksabstimmung machen sollen. Ich bin da immer sehr unsicher. Ich habe viele Sympathien für den Gedanken, ja, weil eben wir da auch sozusagen Figuren finden an diesen runden Tischen in der Bürgerrechtsbewegung in Ostdeutschland, wo man mit guten Gründen sagen kann, die haben wir vielleicht nicht genügend gewürdigt, die hätte man sehen sollen, da sind die Freiheitskämpfer, da sind die Helden der deutschen Verfassungsgeschichte, die wir da finden können.
Da gab es jetzt in diesen Tagen zum Beispiel Günter Noke, der sich geäußert hat und der jetzt zurückgeblickt hat auf diese Vorstellung, man könnte einen Prozess der gemeinsamen Verfassungsgebung haben.
So etwas wie der Versuch, ja, gleichberechtigt in die deutsche Einheit zu gehen und dieses Manko des Beitritts etwas abzumildern. Aber ich glaube, das war sehr idealistisch.
Und das ist eben auch die Frage, war das ein allgemeines Bild damals in der DDR? War das eine Stimmung, die viele mitgenommen hätte? Oder war das vielleicht gar nicht der Fall? Sind das einzelne Eliten, einzelne Köpfe, die wir da jetzt im Blick haben? Es gibt ein Gegenbild, das Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer aufgemacht hat, der viel positiver darstellt, wie auch die ostdeutsche Geschichte zum Grundgesetz aussieht.
Das Grundgesetz hat uns Menschen in der ehemaligen DDR ja von Anfang an die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik Deutschland garantiert, zugestanden. Es hat von Anfang an gesagt, dieses Deutschland ist nicht komplett. Es fehlt ein Teil und der soll beitreten. Die Menschen wollten diesem Grundgesetz beitreten und es hat uns am Ende diesen Wohlstand gegeben, den wir heute in den neuen Bundesländern sehen. Das hat uns diese internationale Reputation gebracht. Es ist eine wirklich großartige Verfassung.
Das heißt, das ist jetzt der Versuch, eine Stimmung von damals wiederherzustellen, zu raten, wie heute das Empfinden der Bevölkerung wäre, wenn man damals und vielleicht gar nicht selbst, sondern wenn einzelne Bürgerrechtler, Intellektuelle an einem solchen gemeinsamen Verfassungsgebungsprozess beteiligt gewesen wären. Aber es ist eben etwas, was schon damals teilweise als Leerstelle empfunden wurde. Und das hat ja heute wieder seinen Niederschlag in Diskussionen, die geführt werden, nicht um eine neue Verfassungsgebung. Ich glaube, das will derzeit also zumindest keine relevante Gruppe. Aber was es ja zum Beispiel gibt, ist die Forderung von Bodo Ramelow, eine Volksabstimmung über das Grundgesetz durchzuführen. Da gibt es dann wiederum Widerspruch von Dietmar Woidke etwa oder eben von anderen Ostministerpräsidenten. Aber das ist eben eine Forderung, die vielfach zu hören ist in diesen Tagen, wo man sich fragen kann, ob das einen Unterschied machen würde.
Es würde dann keinen Unterschied machen, wenn es nur den formalen Akt einer Abstimmung gibt. Das ist dann sozusagen eine weiße Salbe, die an den Symptomen nichts.
Das hat sehr eindrucksvoll Jan Thiessen von der Humboldt-Universität formuliert, Verfassungshistoriker, Verfassungsrechtler, der das eben gerade mit Blick auf die DDR so formuliert hat.
Was dabei nicht herauskommen sollte, und das wäre ein fataler Eindruck in den ostdeutschen Ländern, wir sollen wie früher bei der Volkskammerwahl den Zettel falten und Ja sagen. Ja, die interessante Frage ist tatsächlich, was ist, wenn jetzt eine Protestwahl gegen das Grundgesetz stattfände? Also insofern bin ich skeptisch, ob dieser Vorschlag eine gute Idee ist.
Naja, ich glaube, es geht immer nur um den Prozess, nicht um den Akt der Abstimmung. Der alleine kann es ja nicht sein. Ich glaube, das ist aber jetzt dann vielleicht schon eine Einleitung in eine Schlussphase dieses Podcasts, dass die Lehre, die wir aus der Geschichte der Wiedervereinigung ziehen können, dass es um solche Prozesse der Neugründung von Gesellschaften geht. Das war eine Art gesellschaftliche Neugründung, die man da verzogen hat 1989, 1990.
Lass mich da nur ein Element eben noch mit reinbringen, wo es ja auch um Inhalte geht, wo es um Sachen geht, die bis heute umstritten sind. Sollte es soziale Grundrechte geben, sollte es ein Recht auf Wohnung geben, sollte es Staatszielbestimmung, Kultur geben. Das sind Sachen, die damals als Ostforderung vorgestellt wurden und wo es also nicht nur um die Frage geht, bin ich beteiligt, sondern wo es auch schon um die Frage geht, wie wird ein Gefühl zum Staat abgebildet in einer Verfassung? Das nur in Klammern, dass wir nicht nur über Theorie reden, sondern dass wir tatsächlich über konkrete Weichenstellungen eines Staates dabei auch reden.
Genau. Aber das kann sich im Rahmen des Grundgesetzes vollziehen. Das bietet einen Rahmen dafür. Und ich glaube, das, was wir zurzeit erleben und was diese Verfassung unter den Stress setzt, über den wir jetzt gesprochen haben, ist, dass wir natürlich wieder in einer Phase gesellschaftlicher Neugründung sind, wo wir sehen, da spielt dann rein das, was nicht vollendet worden ist nach 1989, 90, an nicht abgeschlossenen oder gar nicht aufgenommenen Diskussionen. Und es kommen jetzt die Diskussionen hinzu, die sich im Zeichen des Wandels dieser Gesellschaft zu einer Migrations- und Einwanderungsgesellschaft vollziehen. Wie immer man das nimmt, würde ich sagen, das Wesentliche ist es, diese Diskussion ernst zu nehmen, den Rahmen dafür zu bieten. Deshalb sind die Grundrechte, über die wir gesprochen haben, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, das Vereinigungsrecht, sind so zentral, so wichtig und verdienen jeden Schutz und jede Anerkennung für die Prozesse, die dieser Gesellschaft jetzt in den nächsten Jahren und ich würde sagen Jahrzehnten noch bevorstehen.
Das würde ich auch sagen. Das sind ganz wesentliche Elemente. Wir müssen uns derzeit auch über Absicherungen Gedanken machen. Das, was ich mir nur wünschen würde für diese Diskussion, ist, dass das eben auch mit Lust auf Demokratie, Freude an liberaler Demokratie auch stattfindet und eben nicht nur in Angststarre, was sonst eben tatsächlich auch möglicherweise zu Überreaktionen oder eben zu einer weniger liberalen Demokratie führen kann.
Also dann könnten wir jetzt mal gucken, ob hier bei uns vor der Tür, wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir Zelte, sehen wir das, was hier aufgebaut worden ist, als Demokratie fest, ob das Lust drauf macht. Wer das nicht machen kann, ich habe es eben schon gesagt, kann Lust, Freude an Diskussionen haben mit uns in Jena am 3. Juni, wenn wir da sind. Meldet euch gerne an. Es gibt noch Plätze auf unserer Homepage dlf.de/Veranstaltungen. Da gibt es das Anmeldetool für den Politikpodcast in Jena. Im Trafo werden wir da sein. Das war der Politikpodcast für heute. Vielen Dank an unseren Redakteur Moritz Metz, an Ralf Seidler in der Technik und wie immer der Hinweis, wir freuen uns über Hinweise, über Anregungen an unsere E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de oder als Sprachnachricht an die Nummer 0160 9130 7007. Danke und tschüss.
Tschüss.